Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und als Jesus nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum ging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. Und viele versammelten sich, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen. Vier von ihnen trugen ihn. Und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Und als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich: Was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen und spricht zu ihnen: Warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Bahre und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor alle Augen hinaus. Und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten: Nie haben wir solches gesehen. Liebe Gemeinde, oft hat Jesus draußen an der frischen Luft gepredigt. Aber an diesem Tag war es anders. Die Leute von Kapernaum hatten gehört, dass er wieder einmal da ist, in diesem Ort, den er wohl zu seiner Basis gemacht hat, nachdem er von Nazareth weggegangen ist. Der Ort, aus dem auch Petrus kommt. Und als sie das gehört hatten, kamen sie in Scharen zu diesem Haus, wo er war, und sie wollten ihn erleben. Aber das Haus war offenbar zu klein, sodass die Leute sich vor dem Eingang drängelten, um Jesus wenigstens zu sehen oder zu hören von Weitem. Und sie wurden nicht enttäuscht. Jesus redete zu ihnen. Und dann heißt es, dass mitten im Vortrag noch eine Gruppe dazu kam. Und die brachten diesen Gelähmten mit. Aber sie hatten keine Chance, mit ihm ins überfüllte Haus zu kommen. Da wollen welche, die Jesus wirklich brauchen, zu ihm, aber sie kommen nicht durch. Die vielen Leute, die zuerst da waren, versperren ihnen den Zugang. Sowas kann auch heute passieren. Menschen suchen nach Gott, aber das Kirchenvolk lässt sie nicht durchdringen. Wie leicht oder wie schwer machen wir es Menschen, die Gott suchen, ihn zu finden? Vielleicht auch hier in diesem Haus. Zum Glück muss keiner wegen Überfüllung das Dach aufbrechen. Oder soll ich sagen, leider? Aber bildlich gesprochen kann es natürlich trotzdem sein, dass jemand nicht durchdringen kann zu Jesus, weil andere ihn verdecken oder anderes. Manchmal vermitteln Gemeinden das Gefühl, dass hier ist eine geschlossene Gesellschaft. Hier regieren unsere Traditionen und unser Geschmack. Wer das nicht haben will, der braucht ja nicht da sein. Auf diese Weise versperren wir den Gelähmten dieser Welt den Weg zu Jesus. Und das soll nicht sein. Gemeinde soll ein Ort des Ermöglichens sein und nicht des Verhinderns. Ein Ort, an dem Menschen heil werden, wo sie zu Jesus und zu sich selber finden können. Das beginnt schon am Eingang. Kann es denn wirklich sein, dass sich niemand unter uns findet, der morgens eine Viertelstunde früher kommt, um die Leute zu begrüßen, die kommen, eben auch die Gelähmten und ihre Träger? Ich glaube, da geht noch was. Es gibt ja Leute, die hält so ein Nein eines Türstehers nicht ab. Die suchen sich frech einen anderen Weg zum Ziel. So auch die Freunde des Gelähmten, die sind fest entschlossen, Jesus ihren Freund vorzuführen. Selbst vor Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch machen sie keinen Halt. Sie hacken das flache Dach auf und lassen ihren gelähmten Freund an Seilen herunter. Kreative Idee, muss man sagen. Wer von euch hat solche Freunde? Wer von euch ist anderen so ein Freund? Welche Art Freunde sind, das zeigt sich ja meist erst, wenn es hart auf hart kommt. Zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der zieht mit seinem Erbteil davon, lebt in Saus und Braus und verschleudert sein Vermögen. Es steht zwar nicht da, aber solche Leute haben in der Regel viele Freunde. Aber als das Geld alle ist und die Hungersnot kommt, ist keiner für ihn da. Oder Hiob. Der hat Freunde, die von weit her kommen, um ihn zu trösten, als sie von seinen Schicksalsschlägen hören. Und dann sitzen sie 7 Tage schweigend bei ihm und halten einfach aus, was er zu tragen hat. Wortlos geben sie ihm zu verstehen, wir sind bei dir. Das sieht nach echter Freundschaft aus. Ich wüsste niemanden, der 7 Tage schweigend bei mir sitzen könnte. Aber dann fängt Hiob an, Gott anzuklagen, und die Freunde kommen mit ihrem Gottesbild ins Schleudern. Und dann fangen sie theologische Diskussionen an. Und sofort fühlt Hiob sich überhaupt nicht mehr getröstet, nur noch missverstanden und angegriffen. Was für eine Enttäuschung, wenn gute Freunde plötzlich wegen Glaubensfragen sich abgrenzen und davonlaufen. Schauen wir noch einmal auf die Freunde des Gelähmten. Die schleppen ihren Freund erst zu dem Haus, in dem Jesus ist. Und als sie nicht hineingelassen werden, hieven sie ihn aufs Dach, irgendwie mit der Bahre, besorgen sich Werkzeuge, schlagen das Dach kaputt, nur um ihren Freund zu Jesus runterzulassen. Vielleicht hätte sie das auch interessiert, was der zu sagen hat, aber ihnen geht es in diesem Moment nur um ihren Freund. Sie selber bleiben oben auf dem Dach. Was für ein Einsatz. Und dann kommt was Erstaunliches. Als Jesus ihren Glauben sieht, steht da tatsächlich. Bemerkenswerter Nebensatz. Jesus sieht nicht den Glauben des Gelähmten. Von dem wird gar nichts gesagt. Jesus sieht den Glauben der 4 Freunde, denen keine Mühe zu viel ist, ihren Freund herzubringen. Er sieht, dass sie für ihren Freund glauben, dass sie aus diesem Glauben heraus aktiv werden und sich nicht von Hindernissen ablenken lassen. Das sieht Jesus. Sie lassen sich nicht von Menschen abhalten und auch nicht von Steinen und Balken. Manchmal brauchen wir Menschen, die für uns glauben und die sich für uns einsetzen. Wenn wir selber die Kraft nicht aufbringen können oder den Mut verlieren, dann brauchen wir solche Menschen. Eine Gemeinde kann auch so jemand sein. Sie kann Menschen im Gebet vor Jesus bringen, die dort nicht alleine hinfinden, weil sie vielleicht gelähmt sind, seelisch gelähmt. Es gab eine Zeit in meinen 20ern, da ging es mir sehr schlecht. Und da war ich so gelähmt. Eine Physiotherapeutin, bei der ich damals in Behandlung war, hat das gemerkt. Und sie hat mich an jemanden vermittelt, der mir helfen konnte. Ganz unspektakulär eigentlich, aber ich war nur ein Patient unter vielen. Ich habe die gar nicht gekannt länger. Ich war vielleicht das 3., 4. Mal da, aber sie hat wahrgenommen, was da passiert bei mir. Sie hat offene Augen für mich gehabt und ich bin sicher, Jesus hat auch ihren Glauben gesehen, den sie stellvertretend für mich hatte. Den Glauben, dass Hilfe möglich ist und dass ich aus meiner Lähmung herausfinden kann. Ich habe den Eindruck, Christen müssen heute mehr als jemals zuvor stellvertretend glauben für viele Menschen, dass Hoffnung da ist für diese Welt. Die ganzen Krisen, die wir gerade erleben, lähmen so viele. Wo sind die Hoffnungsträger, die sich davon nicht lähmen lassen, sondern andere tragen und zu Jesus bringen? Können wir vielleicht solche sein? Jesus heilt diesen Gelähmten nicht sofort. Er sagt zu ihm vorher etwas, nämlich, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Von Sünden war bisher gar nicht die Rede. Und wir fragen uns vielleicht heute, ja, muss das denn sein, dass im Zusammenhang von Krankheit oder Behinderung hier gleich von Sünde die Rede ist? Die Menschen zur Zeit Jesu haben einen starken Zusammenhang zwischen Krankheit oder Behinderung und Sünde gesehen. In Johannes 9 fragen die Jünger Jesus, über einen Blinden. Meister, wer hat gesündigt, der hier oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und was sagt Jesus? Er bestreitet diesen Zusammenhang. Den gibt es nicht. Er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Behinderung, Krankheit ist keine Folge von Sünde. Aber genau das hat der arme Mensch auf der Bahre sein Leben lang eingetrichtert bekommen. Du büßt mit deinem Schicksal für deine Sünden und für die Sünden deiner Vorfahren. Das Thema war sein täglich Brot und es hat sicherlich sein Selbstbild bestimmt. Als Gelähmter hätte er niemals den Tempel in Jerusalem von innen sehen können. Die waren da ausgeschlossen. Die frommen Juden pilgerten einmal im Jahr dorthin und sie bekamen dort, wo Gottes Name wohnt, Vergebung ihrer Sünden zugesprochen am großen Versöhnungstag. Aber nur, sofern sie gesund waren. Jesus tut jetzt das, was der noch nie erlebt hat. Er sagt ihm das, was eigentlich nur der Priester den Menschen am Versöhnungstag zusagt: Gott hat dir deine Sünden vergeben. Das hat er noch nie gehört. Und es war völlig klar, der Mann hat nichts nötiger gebraucht als diese Entlastung, die ihn innerlich freispricht von den falschen, toxischen Botschaften, die er sein Leben lang verinnerlicht hat. Du bist in Ordnung. Du bist vor Gott gut, so wie du bist. Das bringt ihm innere Heilung, würde ich sagen, und ein neues Selbstbild. Das Selbstbild, ich bin nicht mehr der Sünder, ich bin als Gelähmter einer, der trotzdem eine ungetrübte Gottesbeziehung haben kann. Und Jesus hat es ihm vermittelt. Vielleicht ist es gut, in diesem Zusammenhang mal ein paar Worte zum Thema Sünde zu sagen. Dieses Wort hat ja eine Geschichte und die macht es uns manchmal schwer zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Sünde hat erstmal nichts mit Moral zu tun oder moralischen Fehltritten. Sünde ist etwas in uns, das grundsätzlich verletzt ist oder kaputt. Und wir kennen das alle. Es ist etwas in uns zerbrochen, und wir wissen nicht, warum und wieso. Es war schon immer so und es trennt uns von anderen. Wir fühlen uns einsam, wenn wir an diesen Punkt kommen. Und wir sehnen uns danach, dass es heil wäre, aber wir können nichts dazu tun. Es steht nicht in unserer Macht. Das deutsche Wort Sünde hängt mit Absondern zusammen. Der Sünder ist abgesondert von Gott und anderen Menschen. Er ist in sich gefangen und gelangt in seinem Denken und Fühlen nicht über sich selbst hinaus. Er ist ganz auf sich zurückgeworfen und doch nicht bei sich selbst. Sein Herz ist voller Einsamkeit und Angst. Die Lähmung, die den Mann in unserer Geschichte betroffen hat, ist auch eine innere Lähmung. Er musste sein Leben in Armut und sozialer und religiöser Ausgrenzung fristen. Ich glaube, es gibt heute viele Menschen, die auch so eine innere Lähmung spüren. Das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Oder die Angst davor ist weit verbreitet. Und Corona hat das noch verstärkt. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, den Menschen das Gefühl zu geben, du gehörst dazu. Wer auch immer du bist, sei willkommen hier, du gehörst dazu. Gott will dich in seinem Team haben. Hier ist Platz für dich. Mit all deinen Schwächen, mit deiner Krankheit, mit deiner Behinderung, du bist willkommen, du bist gewollt, du bist geliebt. Hier könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Auch ohne körperliche Heilung. Der Gelähmte hat Wesentliches empfangen. Sein Leben hat ein neues Fundament bekommen, aber die Geschichte nimmt noch einmal eine Wendung. Plötzlich ist da von Schriftgelehrten die Rede. Die sind anwesend und wir bekommen einen Einblick in ihre inneren Dialoge. Die sagen nichts. Aber Jesus merkt, was sie denken und er reagiert darauf. Es wird überhaupt seltsam wenig geredet in dieser handlungsreichen Geschichte. Manchmal gibt es sowas auch in den Gemeinden von heute. Über manche Themen wird nicht offen geredet. Darüber reden dann nur die Schriftgelehrten unterschiedlicher Couleur in ihren Zirkeln miteinander und sie protestieren im Stillen. Dadurch kann die Stimmung in einer Gemeinde kippen. Leider ist es so, dass in unserem Bund seit Jahren die Fälle zunehmen, in denen Hauptamtliche ihren Dienst beenden müssen, weil es zu lange unter der Oberfläche rumort hat. Ich sage nichts über diese Gemeinde, hier ist das alles sehr entspannt, Gott sei Dank. Aber das gibt es und es nimmt zu. Wenn Jesus da ist, dann bleibt dieser stille Protest nicht verborgen. Er spricht ihn beherzt an und er macht ihn öffentlich. Und das sollte auch heute geschehen. Und am besten können das immer die, nicht die Lauten und die ja, überall immer vorne stehen, sondern die ein liebevolles Gespür haben für Stimmungen in der Gemeinde, die sensiblen Menschen. Jesus spricht die Schriftgelehrten direkt an. Warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh umher? Was ist leichter? Natürlich ist es leichter, jemandem Sündenvergebung zuzusprechen, als ihn von seiner Lähmung zu heilen, oder? Die Heilung erscheint hier als Demonstration der Vollmacht Jesu gegenüber den murrenden Schriftgelehrten. Fast wird sie als Nachtrag erzählt, als wäre das gar nicht die Hauptsache. Als Zeichen für die Schriftgelehrten. Sie ist ein Zeichen auch für die Außenstehenden und ein Glücksfall für den Gelähmten. Man kann daraus keinen Anspruch für heute ableiten. Jesus heilt nicht alle Kranken, leider. Aber er löst die inneren Lähmungen derer, die in seine Gegenwart kommen oder dahin gebracht werden. Jesus gibt ihnen zu verstehen, sie sind bei Gott willkommen. Sie dürfen aufstehen. Der eine oder andere innerlich Geheilte erlebt auch immer wieder eine äußere Heilung. Dass es zwischen innerer Lähmung und äußerer Krankheit Zusammenhänge gibt, das weiß die Psychosomatik. Viele Krankheiten hängen zusammen mit lähmenden Botschaften, die wir verinnerlicht haben. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Ort, wo wir umlernen können oder vergessen können, auch was wir an solchen toxischen Botschaften aufgenommen haben. Jesus heilt unser Selbstvertrauen. Er bringt unsere Beziehung mit Gott in Ordnung. Er traut uns zu, aufzustehen, unsere Bahre unter den Arm zu nehmen und nach Hause zu gehen. Nach Hause zu Gott, bei dem wir uns selber neu finden. Wenn das in unserer Mitte geschieht, dann bleibt das nicht ohne Wirkung auf die, die nur zum Gucken gekommen sind. Und er stand auf, nahm sogleich seine Bahre und ging vor aller Augen hinaus und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten, nie haben wir solches gesehen. Ein letzter Gedanke. Jesus vergibt dem Gelähmten seine Sünden im Namen Gottes, bevor er am Karfreitag am Kreuz gestorben ist. So etwas tut er nicht nur hier, sondern auch nach der Salbung der Sünderin in Lukas 7. Er kann das tun, unabhängig von Kreuz und Auferstehung und ohne, dass man im Nachhinein sagen könnte, das hat er im Blick auf seinen Sühnetod gesagt. Diese Freiheit zur Sündenvergebung im Namen Gottes hat ihm genau den Konflikt mit den Sadduzäern eingebracht. Für die war nämlich Vergebung ein kultischer Akt, den nur der Priester im Tempel zusprechen konnte. Und nur, wenn vorher die Sünde bekannt und auch geopfert wurde. Jesus sah das anders. Er sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Der Menschensohn, das ist ein zweideutiges Wort. Es ist einerseits ein Hoheitstitel für den kommenden Richter, von dem im Danielbuch die Rede ist. Das Wort kann aber auch einfach schlicht ich bedeuten oder der Mensch. Man muss in jedem Einzelfall genau hinschauen, was hier gemeint ist. Um Gericht geht es hier nicht. Es ist sprachlich und inhaltlich sogar möglich, dass Jesus hier die Sündenvergebung nicht nur für sich selber beansprucht, sondern sie in die menschliche Verantwortung legt. Jeder Mensch hat die Vollmacht zur Sündenvergebung. Zumindest als Auferstandener hat er seine Jünger ausdrücklich beauftragt, Sünden zu vergeben. In Johannes 23,23 sagt er, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Kommen zum Schluss. Lasst uns die Gemeinde, in der wir hier gemeinsam sind, als einen Ort gestalten, wo innerlich gelähmte, einsame, ängstliche Menschen einen Zugang zu Jesus finden können. Lasst uns eine Atmosphäre der Vergebung, der Bereitschaft zur Vergebung und auch des Zuspruchs von Vergebung schaffen, die es möglich macht, aufzustehen und den aufrechten Gang einzuüben. Lasst uns über die inneren Dialoge unseres Herzens offen reden. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Lasst uns den einfach weitergehen. Amen.